Also Sie müssen sich jetzt vorstellen, ich habe einen grauen Kittel an und wir machen eine Inventur. Und zwar eine Inventur in Raum und Zeit. Wir gucken uns einfach an, was ist alles da? Können Sie einfach mitmachen, denn das kann jeder von uns machen. Was ist denn nun alles vorhanden? Wir fangen am besten hier auf der Erde an. Klar, wir sind ja Lebewesen hier auf der Erde, gucken kurz raus. Wir haben also den Planeten. Auf diesem Planeten gibt es gewisse Dinge. Das sind also tote Dinge und lebendige Dinge. Wollen wir es mal so auf die ganz einfache Tour machen. Auf diese Lebewesen kommen wir nämlich noch und dann gehen wir sofort raus. Ja, wir haben den Planeten mit seiner Atmosphäre, mit seinen verschiedenen Systemen. Gibt es ja die Hydrosphäre, das ist das System des Wassers, die Kyrosphäre, das System des Eises, die Lithosphäre, das ist der Boden unter unseren Füßen, die Hydrosphäre, das hatten wir schon, die Atmosphäre, klar, und die Biosphäre, das ist die Sphäre der Lebewesen. Wir gehen raus, kommen ins Universum raus, da gibt es also noch andere Planeten, es gibt Monde, es gibt Sterne und dann gibt es Galaxien und dann gibt es Galaxienhaufen und Galaxien-Superhaufen und was weiß ich nicht alles. In der Tat weiß ich auch nicht alles. Aber es gibt eben alles Mögliche da draußen. Das meiste davon ist allerdings ziemlich langweilig, relativ zu einem Lebewesen zum Beispiel. Denn da draußen spielen sich relativ einfache physikalische Gesetzmäßigkeiten ab. Meistens ist es die Gravitation, die die Dinge zusammenhält. In der Tat hält sie alles zusammen. Und ihr gegenüber stehen einige Kräfte, die einen gewissen Druck ausüben, sodass nicht alles zu irgendwelchen ultrakompakten Objekten zusammengefallen ist. Also letztlich ist das Ganze ein Wechselspiel von vier Kräften. Und diese vier Kräfte sind dafür zuständig, dass die Materie existiert, dass die Materie stabil bleibt, zumindest einigermaßen, dass sich daraus Objekte entwickelt haben, die zum Beispiel dafür sorgen, dass es im Universum wenigstens ein bisschen Licht gibt, obwohl es meistens dunkel ist, und die dafür gesorgt haben, dass das Universum im Wesentlichen leer ist. 75% des Universums sind total leer. Also leerer geht's gar nicht mehr. Und an den Rändern dieser großen Leerräume, da hat sich die Materie angesammelt, ein großes kosmisches Netzwerk. Und das tut das Universum. Seit wann? Ja, wie ich immer gerne zu sagen pflege, heute auf den Tag genau vor 13,7 Milliarden Jahren hat das alles angefangen. Eine große Entwicklung, angefangen von einem sehr heißen, sehr dichten, sehr gleichmäßigen Energie- und Materiebrei zu dem Universum, das wir heute sehen. So, das war jetzt mal eine ganz kurze Geschichte und da haben wir es aber schon mittendrin. Da scheint ein merkwürdiger Pfeil zu sehen zu sein. Denn wenn das Universum wirklich einen Anfang gehabt hat und sich ausbreitet, dann geht die Zeit ja immer nur in eine Richtung, nämlich nach vorne. Also da, wo wir sind, ist immer vorne. Immer. Also ist gerade die Gegenwart. Die Gegenwart, wissen Sie ja, ist nicht das Ende der Vergangenheit, sondern der Beginn der Zukunft. Ja, tatsächlich. Also was immer passiert, es passiert demnächst. Also es wird demnächst passieren. Andere Dinge sind schon passiert. Das ist der große Unterschied zwischen Vergangenheit und Zukunft und Gegenwart. Die Vergangenheit ist bereits passiert. Da ist nichts mehr zu diskutieren. Bei der Zukunft haben wir noch Möglichkeiten. Die Vergangenheit ist bereits ein Faktum. Und die Gegenwart entscheidet darüber, was aus den Möglichkeiten, die insgesamt zur Verfügung stehen, irgendwann mal tatsächlich zum Faktum wird. So könnte man das sagen. Also die allmähliche Veränderung aus einer Möglichkeit, ein Faktum zu machen, das ist der Zeitablauf. Im Universum ist es ganz klar. Die Expansion des Universums treibt diesen Zeitpfeil nach vorne. Früher war das Universum kleiner, morgen wird es größer sein. Das ist die Richtung der Zeit. Keine Frage. Ja, aber jetzt mal zurück. Wir sind ja Lebewesen. Wenn das alles stimmt, dass das Universum sich auseinandertreibt, wieso gibt es denn dann überhaupt irgendwas? Wieso hat sich denn die Materie nicht völlig gleichmäßig verteilt? Das wäre doch der Normalfall. Ich meine, wer hat schon erlebt, dass eine Bombe, dass innerhalb einer Bombenexplosion auf einmal spontan eine Tasse aus Meißner Porzellan auftaucht? Ja, so muss man sich das doch vorstellen. Wenn nämlich das Universum tatsächlich expandiere, sind ja irgendwann mal Tassen aus Meißner Porzellan aufgetaucht. Gut, spät, aber sie sind aufgetaucht. Wie kommt sowas? Woher kommen dann Lebewesen in einem solchen Universum, das sich total ausbreitet, wo die Zeit einfach nur immer wieder weiter und weiter und weiter schreitet? Bei den Lebewesen lässt sich die Sache mit dem Zeitpfeil am besten erklären. Lebewesen altern. Und zwar alle. Alle. Ganz egal, mit welcher Geschwindigkeit sie sich bewegen. Es hilft nichts. Alle Lebewesen altern. Warum? Nun, weil sie aus so wahnsinnig vielen Atomen bestehen, dass es immer wieder kleinere Fehler gibt. Kleinere Schwankungen gibt. Und diese kleineren Schwankungen sammeln sich mit der Zeit an. Und so kommt das Alter zustande. Es ist überhaupt so, dass alles im Universum diesem Zeitpfeil unterliegt. Man muss noch nicht mal zum Lebewesen gehen. Man könnte was ganz Banales machen. Man könnte zum Beispiel zwei Körper nehmen, die unterschiedliche Geschwindigkeiten haben. Nein, Geschwindigkeiten nicht, Temperaturen. Nehmen wir die Temperaturen. Zwei Körper mit unterschiedlichen Temperaturen. Einer ist also dann heißer als der andere. Jetzt bringen wir die beiden in Kontakt. Und was wird passieren? Na? Na, Sie wissen schon. Irgendwann haben beide die gleiche Temperatur. Genau, Temperaturausgleich. Und wie schnell das passiert, hängt davon ab, wie gut die Temperatur von einem Körper auf den anderen geleitet werden kann. Aber irgendwann wird es passiert sein. Und dann könnte man keine Veränderung mehr feststellen, weil dann ist die Temperatur zwischen diesen beiden Körpern völlig ausgeglichen. Der nächste Schritt, der dann passiert, ist, dass diese beiden Körper die Temperatur ihrer Umgebung annehmen. Die Umgebung könnte die Umgebung auf der Erde sein. Gut, okay. Irgendwann wird auch das erledigt sein. Und dann könnte eigentlich nur noch eines passieren, dass die Erde, der Planet Erde, die Temperatur des Universums annimmt. Das könnte auch passieren. Wie hoch ist denn die Temperatur des Universums? Die ist relativ niedrig inzwischen, weil das Universum ist heute schon 13,7 Milliarden Jahre alt, hat also früher mal was sehr klein, sehr heiß. Heute hat es nur noch eine Temperatur von minus 271 Grad Celsius. Unsere Erde allerdings hat eine Temperatur von 15 Grad Celsius plus. Die Sonne hat eine Temperatur von 5800 Grad plus. Das heißt, dass es hier Lebewesen gibt, die mit einer mittleren Temperatur von, na, was haben wir so, was geben wir uns, 36,5 bis 37 Grad, dass wir existieren können, liegt daran, weil wir in einem Energiestrom sitzen, nämlich dem Energiestrom von der Sonne auf die Erde und, wichtig, auch von der Erde ins Universum. Da das Universum so kalt ist, wird nämlich vor allen Dingen des Nächtens jede Menge Energie von der Erde wieder ins Universum abgegeben. Genau. Wie die Forellen in einem Bach, so leben wir in einem Energiestrom. Der Zeitpfeil gibt nun an, wie diese Energie strömt, nämlich von der Sonne auf die Erde, von der Erde ins Universum. Das ist der Quell unserer Lebensenergie. Die Sonnenenergie kommt auf die Erde, wird hier verwandelt und wird teilweise ans Universum wieder zurückgegeben. So und nur so können wir das große Ungleichgewicht, das wir darstellen, überhaupt aufrechterhalten. Ansonsten würde man ja denken, alles im Universum gleicht sich aus, also dürfte es uns doch gar nicht geben. Es gibt uns aber, weil wir in einem solchen enormen Energieungleichgewicht mittendrin stecken. Die Nähe zum Stern nämlich macht es uns Lebewesen möglich, überhaupt zu existieren. Das heißt, während unserer Lebenszeit dieses Ungleichgewicht aufrechtzuerhalten. Das ist der große kosmische Zeitfall. Die Expansion des Universums einerseits und die Energieabgabe der Sterne in ihre Umgebung andererseits. Und so kann man also ganz allgemein sagen, dass das Phänomen Leben im Universum eines ist, was nur unter ganz besonderen Bedingungen überhaupt möglich ist. Dass es nämlich einen großen Energieüberschuss an einer Stelle gibt, nämlich am Stern, und eine große Energiesenke, nämlich das gesamte Universum um dieses System herum. Und dazwischen liegen die Planeten und Leben kann deswegen nur auf Planeten entstehen. Denn auf Sternen ist es zu heiß und im Universum ist es zu kalt. Die Umkehrung eines solchen Zeitpfeils, das ist die Idee von vielen, teilweise grandiosen Science-Fiction-Geschichten. Könnte man nicht so, wie man im Raum hin und her reisen kann, auch in der Zeit hin und her reisen? Na, da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten der Diskussion. Nehmen wir die allereinfachste. Wenn es tatsächlich möglich wäre, in der Zeit zu reisen, dann könnten die aus der Zukunft ja auch in ihre Vergangenheit zurückreisen. Und die Vergangenheit der Zukünftigen könnte ja zum Beispiel unsere Gegenwart sein. Soweit klar? Okay. Jetzt gucken wir uns die Gegenwart kurz an und fragen uns, gibt es Zeitreisende aus der Zukunft? Gibt es Leute, die irgendwie den Eindruck eines Zukünftigen machen? Woran könnte man das überprüfen? Nun, wenn ich jetzt zum Beispiel aus der Zukunft von vor 2 Wochen käme, dann wüsste ich ja schon die Lottozahlen von nächster Woche. Dann würde ich natürlich zurückreisen, ist doch klar. Und würde natürlich Lottozettel ausfüllen, noch und nöcher, um diese 6 Richtigen natürlich oft genug abzugreifen und mir damit ein schönes Leben in der Zukunft zu machen. Jetzt stellt sich aber heraus, es gibt immer häufiger Jackpots, die teilweise sogar richtig groß sind. Millionen und Abermillionen. Das könnte ein starker Hinweis darauf sein, dass die aus der Zukunft immer noch keine Zeitreisen erfunden haben. Denn wenn sie sie erfunden hätten, dann würden die natürlich heute jeden Jackpot abgreifen. Es könnte aber auch sein, dass die sie entweder noch nicht erfunden haben oder aber, dass die eine ganz andere Währung haben. Vielleicht interessieren die sich in der Zukunft auch gar nicht für Geld. Okay, das wäre die eine Seite. Die andere Seite ist, Diese Sache mit den paradoxen Situationen, die man erzeugt, wenn man in die Vergangenheit zurückreist. Na, das ist ja ganz klar. Ne? Man reist in die Vergangenheit zurück, verliebt sich in jemanden, dessen weitere Entwicklung aber ganz wichtig ist, dass man überhaupt entstehen kann. Mit anderen Worten, man verliebt sich in seine eigene Großmutter. Die Großmutter heiratet nicht den Großvater. Wenn die aber nicht den Großvater heiratet, dann gibt es ja dann auch eben entsprechend keine weitere Entwicklung in der Familie. Das heißt, man würde gar nicht existieren können. Das ist eine völlig paradoxe Situation. Okay, das ist aber logisch. Nee, könnte man nicht als Physiker argumentieren. Das ist immer noch das Beste. Also Logik, da könnte ja irgendwann sagen, na, vielleicht finde ich noch eine Lösung. Aber bei den physikalischen Phänomenen, da könnte man vielleicht angreifen. Und in der Tat gibt es eine solche klare Argumentation gegen eine Zeitreise. Also es tut mir leid, ich kann es nicht ändern. Wir werden alle älter, egal wie. Und wir können nicht zurück in der Zeit. Es geht nämlich so. Und das wissen Sie auch. Alles, was man macht, geht irgendwie nicht hundertprozentig perfekt. Nie. Also, kleiner Appell an die Perfektionistinnen und Perfektionisten, vergessen Sie es, das kann nicht funktionieren. In der Physik heißt es, jede Maschine, in jeder Maschine, egal in welcher, gibt es Energieverluste. Egal, welche Sie nehmen, es gibt immer gibt es irgendwo Reibung, immer geht irgendetwas nicht ganz so, wie man es gerne hätte oder wie es sein sollte. Mit anderen Worten, um einen bestimmten Vorgang zu erzeugen, der einer bestimmten Energiemenge entspricht, muss man viel mehr Energie aufwenden, als dieser Vorgang, den man erzeugen will. Man muss einfach mehr Energie aufwenden, als man tatsächlich am Ende rauskriegt. Das gilt für alle Maschinen in diesem Universum, für alle. Wenn man eine Zeitreise machen wollte, dann müsste man alle, die Betonung liegt auf alle, also ohne Ausnahme, alle Teilchen im Universum in den Zustand überführen, in dem sie gewesen sind. Also sagen wir mal, ich will in das Universum von vor einer Woche, dann müsste ich alle Elementarteilchen, alle, auch die in ihrem linken Ohrlappen, alle in den Zustand zurückbringen, in dem sie tatsächlich gewesen sind. Das heißt, ich muss für jedes Teilchen die Raumkoordinaten, die Zeitkoordinaten, alles exakt festlegen. Es muss die richtige Energie haben, alles perfekt. Und dafür, weil es ja alle sind im ganzen Universum, ich muss das gesamte Universum zurückbringen, müsste ich mehr Energie aufwenden, als das Universum zur Verfügung hat. So, also mit anderen Worten, die einfache Tatsache, dass es keine perfekte Maschine im Universum gibt, macht eine Zeitreise unmöglich. Nicht nur aus logischen Gründen, sondern auch aus physikalischen Gründen. Es ist nicht möglich. Die Zeit ist nicht eine solche Dimension wie der Raum, in der man sich bewegen kann, wie man will. Obwohl auch da gibt es gewisse Grenzen, wie Sie demnächst noch hören werden. Aber in der Zeit geht gar nichts. Die Zeit ist eine magische Dimension. Die Zeit ist eine fürchterliche Dimension, eine fürchterlich magische Dimension. Sie macht uns zu, tja, Zeitreisenden, die allerdings von dem Zug, in dem sie sitzen, nicht runterspringen können und auch keinen anderen nehmen können. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen ist. Wir haben nur eine einzige Zeit, nur eine. Und das ist auch gut so.